Warum ist die Fernbedienung immer genau da, nicht wo man sie sucht? Warum parkt man immer perfekt ein, wenn niemand zuschaut? Warum klebt Sekundenkleber eigentlich nicht an der Innenseite der Tube? Und warum? Ja, warum eigentlich ist diese verdammte Banane krumm? Das scheinen mir diese Tage die zentralen Fragen des Lebens zu sein. Ich bedauere sehr, dass ich darauf keine Antwort mitgebracht habe. Aber ich möchte mich in dieser Folge der Frage widmen, wann signalisieren wir mit einer Frage eigentlich Interesse an einem Menschen? Und wann, in welchen Fällen täuschen wir dieses Interesse möglicherweise nur vor? Ich bin also ein wenig als Detektiv heute unterwegs. Das hat sicherlich damit zu tun, dass hier bei uns zu Hause sehr viel die drei Fragezeichen laufen als Hörspiel. Bin also im Detektiv-Mindset angekommen gewissermaßen. Und es hat aber auch damit zu tun, dass ich jüngst in meinen Seminaren die Erfahrung gemacht habe und sehr viele Diskussionen auch dazu habe, wann und mit welchen Fragestellungen, mit welchen Wörtern, mit welcher Haltung wir eigentlich wirklich Interesse an einem Menschen bekunden und warum es der Fall ist, dass wir von manchen Menschen einfach nicht ernst genommen werden mit unserem Interesse, obwohl wir ihnen Fragen stellen und die werden dann offenbar nicht in der Art und Weise beantwortet, wie wir uns das von ihnen wünschen. Das werden wir uns heute anschauen. Ich werde das alleine tun, zumindest hier vor Ort in meinem Wohnzimmer alleine. Das ist ein bisschen einsam, stelle ich jetzt schon fest. Der Denkraum, so ganz ohne Menschen, die mitdenken. Deswegen brauche ich euch ein bisschen, dass ihr, während ich spreche, mitdenkt, dass ihr eigene Gedanken vielleicht sogar im Nachhinein beitragt, dass ihr mir schreibt, dass wir in eine Diskussion kommen, weil mich sehr interessiert, wie ihr dieses Thema seht. Ich habe das, wie gesagt, sehr kontrovers diskutiert in den letzten Wochen in meinen Trainings und Seminaren. Und deswegen möchte ich sie einfach mal so ein bisschen aufbereiten und euch zeigen, was es aus diesem Thema möglicherweise zu lernen gibt. Wir haben ja diese Frage nach dem Warum im Alltag gefühlt ständig. Ja, also wir fragen die Menschen, weiß nicht, warum hast du mir gestern nicht zurückgeschrieben? Sehr beliebt gerade, warum bist du schon wieder am Handy? Ich frage meinen Mann hin und wieder, warum hast du den Kindern Süßigkeiten gegeben? Oder warum sitzt unsere Tochter schon wieder vor dem Fernseher? Wir fragen Arbeitskollegen, warum ist der Bericht noch nicht fertig? Warum hast du mich nicht zurückgerufen? Also diese Frage nach dem Warum, nach dem Kern von den Themen, die uns interessieren, die scheint irgendwie Teil unseres Sprachrepertoires zu sein. Weil, ja, und jetzt kommt die spannende Frage, warum eigentlich? Und die These einiger Teilnehmer in den letzten Wochen in meinen Seminaren war, naja, weil wir so interessiert sind. Wir sind eben so interessiert am Lernen, am Antworten zu bekommen von dem Menschen, am sie kennenlernen. Und deswegen stellen wir so viele Fragen. Und viele Fragen starten dann eben auch mit warum. Und jetzt gibt es eine große Schwierigkeit mit der Warum-Frage. Sie bringt den Menschen, denen wir sie stellen, in eine Rechtfertigungshaltung. Ja, wenn wir jemanden fragen, warum hast du dies und jenes gemacht, schwingt da im Unterton gewissermaßen mit, für mich ergibt es überhaupt keinen Sinn. Ja, und in dieser Form wird eben kein Interesse vermittelt, sondern was wir transportiert, es wird Misstrauen formuliert und vermittelt. Wir bringen den anderen in eine Rechtfertigungshaltung, wir bauen gewissermaßen Druck auf, weil er uns jetzt eine Antwort schuldig ist. Und das Ganze mündet häufig oder stellt sich häufig dar in Form der sogenannten Suggestivfragen. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das sind Fragen, die eine bestimmte Antwort nahelegen, ja, und damit schon einen gewissen Druck aufbauen. Wenn ich jetzt meinen Partner frage, warum kümmerst du dich nie um den Abwasch? Warum kannst du nicht einfach mal zuhören? Warum übertreibst du da jetzt so? Dann impliziert diese Frage eine Schuld seinerseits, also ein Fehlverhalten. Im Grunde ist das ein Vorwurf. Ja, wenn ich jemanden frage, warum bist du immer so emotional? Dann kann man zwar argumentieren, dass ich neugierig bin und dass ich interessiert bin und wirklich wissen möchte, warum dieser Mensch jetzt gerade so emotional reagiert. Aber in Wahrheit ist das eine Frage, die das Verhalten des anderen abwertet. Ja, also in dem Fall, warum bist du immer so emotional, wird die Emotionalität des anderen abgewertet. Es wird durch die Blume gesagt, zwischen den Zeilen, deine Emotionalität ist eigentlich gerade nicht angebracht. Ja, es bräuchte hier eine gewisse Sachlichkeit. So, und jetzt wird diese Warum-Frage in einem, ich will mal sagen, in einem autoritären Umfeld noch ein bisschen heikler. Also autoritäres Umfeld in dem Sinne, ein Umfeld, in dem es große und starke Hierarchien gibt, beispielsweise in verschiedenen Formen von Organisationen. Da geht es mit dieser Warum-Frage weniger darum, zu verstehen und mehr darum, zu kontrollieren. Ja, wenn ein Vorgesetzter seinen Mitarbeiter fragt, warum haben Sie das so gemacht? Warum fehlen die Zahlen zum letzten Quartal? Warum sehe ich hier keinen Projektzwischenstand? Warum, warum, warum? Da werden diese Fragen als Druckmittel verwendet. Ja, jetzt muss mein Gegenüber, in dem Fall der Mitarbeiter, muss sich erklären bzw. verteidigen. So, und jetzt kann man an der Stelle einen kleinen Ausflug in die Statusarbeit machen. Es gibt ein schönes Buch dazu, das heißt Jenseits der Hierarchie. Und da geht es auch darum, wie wir mit Fragen andere Menschen unter Druck setzen und sie in der Hierarchie gewissermaßen degradieren. Das heißt, es wird durch das Fragenstellen geht die Augenhöhe verloren und es findet eine, wir sagen das ja so schön, von oben herab Kommunikation statt. Ja, also wir kennen alle Menschen, von denen wir sagen würden, der kommuniziert so von oben herab, der schaut so auf uns runter, der fühlt sich als was Besseres, der fühlt sich überlegen. Und das ist genau der Punkt, wenn die Augenhöhe verloren geht. Und wenn wir auf das Fragenstellen zurückkommen, durch das Fragenstellen, je nachdem wie wir das tun, bringen wir jemanden in Bedrängnis und damit bekommen wir eine Disbalance in dem Status. Das heißt, die Augenhöhe geht verloren. Ich stelle mich über dich, weil ich dich mit dieser Rechtfertigung, die du jetzt bringen musst für mich, in die Enge treibe. So. Und hier ist ein schönes Beispiel, das möchte ich euch einfach mal kurz vortragen aus diesem Buch. Das ist jetzt der Vorgesetzte und der hat jetzt einen Mitarbeiter, der heißt Herr Müller. Und der Chef fragt dann jetzt den Herr Müller, Herr Müller, wieso befinden wir uns denn in so einer schlechten Lage? Und da sagt der Herr Müller ein bisschen zögerlich, naja, die Lage ist eigentlich gar nicht schlecht. Wir haben in jedem Fall eine gute Ausgangsposition. So, und jetzt erhöht der Chef seinen Status weiter, indem er jetzt weitere Fragen stellt nach dieser Wieso- oder Warum-Frage. Ja, jetzt werden die Fragen bohrender. Ja, was meinen Sie mit guter Ausgangsposition? Und jetzt muss der Herr Müller sich wieder erklären, naja, wir haben in den letzten Monaten ganz stark an unseren Kundenbeziehungen gearbeitet, die wir jetzt eben auch nutzen können. Und jetzt hakt er wieder ein und sagt, ist das etwa das schlechte Quartalsergebnis dafür verantwortlich? Und der Herr Müller muss sich wieder rechtfertigen und sagt, ja, so könnte man das sagen. Und das Gespräch geht immer weiter und die Sache ist die, mit jeder Frage und mit jeder Antwort vergrößert sich die Statusdistanz. So ist die Begrifflichkeit in diesem Buch. Das heißt, der Chef positioniert sich mit jeder Frage, die er stellt, mit jeder Rechtfertigung, die der Herr Müller seinen Mitarbeiter geben muss, positioniert er sich schrittweise höher. So, und jetzt machen 3-4 Runden Fragen stellen. Aus einem Fragen ein Befragen. Ja, das Gespräch entwickelt sich manchmal in höflichem Ton, manchmal in weniger höflichem Ton zu einer Inquisition. So. Und nach wenigen Minuten wird dieser Herr Müller sich ziemlich beschämt fühlen, ziemlich klein fühlen, weil er sich vor dem Chef rechtfertigen muss, weil er sich in die Enge getrieben fühlt, weil er sich eben nicht mehr auf Augenhöhe behandelt fühlt. Und jetzt ist die Frage, warum? Und in dieser Frage liegt auch schon die Antwort, wegen dieser Warum-Frage, wegen dieser Rechtfertigungshaltung und diesem indirekten Vorwurf, der da auch immer mitschwingt, weil ein anderer Mensch sich jetzt rechtfertigen muss. Also, kurzes Zwischenfazit und dann eine ganz spannende Erkenntnis, die ich aus einem anderen Buch gelernt habe. Die Warum-Frage kann nützlich sein, wenn wir wirklich interessiert sind an einem Menschen und wenn wir eine gute Vertrauensbasis haben, dann können wir auch mal eine Warum-Frage stellen. In Situationen und in Beziehungen, in denen eine Situation oder auch die Beziehung angespannt ist, in dem es sowieso schon Konflikte gibt oder auch in hierarchischen Situationen, wirkt so eine Frage sehr schnell wie ein Verhör. Ja, und in einem Verhör, das wisst ihr, das habt ihr in Detektivfilmen oder auf Netflix schon das eine oder andere Mal gesehen. In einem Verhör ist immer derjenige, der fragt, derjenige mit dem höheren Status. Und automatisch, mein Gegenüber, hat einen niedrigeren Status. So, und um diese Situation gar nicht entstehen zu lassen, müssen wir sehr vorsichtig sein, wann und in welchem Umfeld wir diese Warum-Frage stellen, weil sie eben nicht zwingend von Interesse geprägt ist, so wie wir das eben uns manchmal vorstellen. Also Obacht mit der Warum-Frage. So, und jetzt möchte ich euch vorstellen ein Konzept, das ich noch nicht kannte. Für all diejenigen da draußen, die sagen, naja, aber egal wie ich mein Gegenüber frage, ob mit wie, mit was, mit wieso, mit wozu, mit warum, völlig egal. Es gibt Menschen in meinem Umfeld, egal wie ich die frage, die unterstellen mir immer, dass ich überhaupt kein Interesse an ihnen habe, dass ich gar nicht wirklich an der Antwort interessiert bin. Und jetzt ist eben die Frage, wie kommt so etwas? Mal ganz unabhängig von dem Wording. Und da habe ich kennengelernt von Bernhard Pörksen, einem Medienwissenschaftler aus der von der Uni Tübingen, glaube ich. Müsste ich nochmal nachschauen, glaube ich. Tübingen ist der Professor und der hat ein neues Buch geschrieben zum Thema Zuhören, ja, die Kunst des Zuhörens. Und er unterscheidet zwei Ohren, mit denen man zuhören kann. Das Ich-Ohr und das Du-Ohr. Bei dem Ich-Ohr konzentrieren wir uns beim Zuhören im Grunde auf uns selbst. Ja, er beschreibt es als eine egozentrische Aufmerksamkeit. Das heißt im Detail, wir hören zu, ich sag mal, entlang unserer persönlichen Urteile und Vorurteile. Das heißt, unsere eigenen Interessen, unsere eigenen Meinungen, unsere eigenen Befindlichkeiten vielleicht auch, sind in dem Fall unsere Filter. Das heißt, ich höre gar nicht, was der andere wirklich sagt und versetze mich in den hinein, sondern ich höre das, was ich durch meine Brille, die ich jetzt trage, sehe und höre. Das heißt, wenn ich vielleicht gerade Ängste habe, wenn ich gerade Sorgen habe oder auch wenn ich bestimmte Interessen habe, bestimmte Ziele, dann lasse ich mich beim Zuhören von diesen Emotionen und von diesen Interessen leiten. Das heißt, ich sehe das wie durch eine Brille, die eben einen gewissen Filter eingebaut hat. So. Und er beschreibt es so, er sagt, in diesen Fällen reagiert die Agenda des Ich. Ja. Und wir lernen den anderen nicht wirklich kennen, der wird uns nicht wirklich ersichtlich. Wir sehen den auch nicht, weil wir so gefangen sind in den eigenen Gedanken, die uns lenken im Grunde. Ja, so, das ist das Ich-Ohr, das kennt ihr alle, das passiert uns auch häufig im Alltag, dass wir einfach so sehr in unserer eigenen Welt gefangen sind, dass wir zwar irgendwie aufmerksam sind, dass wir auch vielleicht scheinbar interessiert sind, das kann auch so beim anderen ankommen, aber dass wir eigentlich mit unseren eigenen Gedanken beschäftigt sind und selbst das, was wir hören, nur sehr gefiltert wahrnehmen. Ja, das heißt, die fremde Wirklichkeit, die Wirklichkeit des anderen, das, was ihn wirklich beschäftigt, das bleibt uns bei dieser Art des Zuhörens mit dem Ich-Ohr verschlossen. So, und jetzt kommt das Spannende. Ich kann gar nicht erwarten, euch davon zu erzählen, weil ich das so toll finde. Jetzt sagt er nämlich, wir können auch mit dem Du-Ohr zuhören. Wenn wir mit dem Du-Ohr zuhören, dann versuchen wir uns der Welt unseres Gegenübers zu öffnen. Ja, wir versuchen da einzutauchen. Ihr kennt diesen schönen Begriff des Perspektivwechsels. Genau das ist damit gemeint. Wir sind empathisch. Wir verlieren ein Stück weit, und ich sage jetzt bestimmt, also bewusst ein Stück weit, weil das vollständig wahrscheinlich nie gehen wird, aber wir verlieren ein Stück weit unsere eigenen Filter, durch die wir die Welt sehen. Ja, es gibt da unterschiedliche Meinungen dazu, ob das komplett möglich ist. Carl Rogers, der sich mit dem Thema Zuhören viel beschäftigt, ist, glaube ich, einer dieser Fraktionen, die sagen, ja, das ist gut möglich. Wir können uns gänzlich in einen anderen Menschen hineinversetzen und unsere gesamten Urteile, Vorurteile, Filter abstellen. Also wir können verschmelzen mit ihm. Es gibt aber auch andere, und so wie ich Perksen in diesem Buch verstehe, ist er da eher kritisch und sagt, naja, wir können das schon versuchen, aber so ganz wird es uns wahrscheinlich nie wirklich gelingen. Spielt jetzt auch mal keine Rolle, gehen wir davon aus, wir versuchen die, soweit es geht, runterzufahren, unsere eigene Wahrnehmung der Welt, und wir tauchen jetzt in die Welt des anderen ein. Ja? Und jetzt würde man sich bei dieser Form des Zuhörens mit dem Du-Ohr fragen, in welcher Welt ist das, was der andere mir gerade sagt, plausibel, sinnvoll und vielleicht sogar wahr? Ja, und dann würde man in dieser Antwort etwas Wertvolles für sich entdecken, etwas Wertvolles in dem Andersartigen, vielleicht auch in dem Fremden, in dem, was wir vielleicht so gar nicht denken würden oder so gar nicht uns verhalten würden, aber wir würden versuchen, das wertzuschätzen, ja? Im Übrigen, das ist jetzt nur kleine Randnotiz, kleine Klammer, wir sprechen ja viel davon, dass wir die anderen Menschen wertschätzen sollen. Das ist ein schönes Ziel, das ist prima. Ich würde mir noch einen Schritt weiter wünschen, und das kommt darin schön zum Ausdruck mit diesem Du-Ohr, dass wir nicht nur den anderen wertschätzen, sondern dass wir das andere am anderen wertschätzen. Das heißt, dass wir wertschätzen, was uns unterscheidet. Und das ist aus meiner Sicht die ganz große Kunst in der Kommunikation überhaupt, den anderen wertzuschätzen, vor allem in Fällen, in denen wir uns ähnlich sind, ja, in denen wir die gleichen Interessen haben, die gleichen Weltanschauungen, die gleichen Parteien wählen, was auch immer uns da verbindet. Na, das ist ja einfach, diese Menschen wertzuschätzen, ja. Die Schwierigkeit, die Kunst, die ist doch dann elementar, wenn Menschen ganz anders sind. Ja, wenn wir ganz unterschiedliche Urteile zu aktuellen Themen haben, wenn wir andere Hobbys haben, wenn wir andere Interessen haben, wenn wir anders denken, das ist doch der Moment, in dem das schwierig wird. Also die höchste Kunst ist beispielsweise für mich als SC Freiburg-Fan, das sage ich euch ganz ehrlich, einen FC Bayern München-Fan so richtig anzuerkennen, ja. Das ist quasi am Ende dieses Spektrums von die Wertschätzung des anderen am anderen. Also Spaß beiseite. Das ist die Idee von Zuhören mit dem Du-Ohr. Ich tauche in deine Welt ein und möchte das verstehen. Und jetzt kommt aus meiner Sicht der ganz, ganz spannende Hinweis, den Perksen hier gibt. Es gibt zwei Pfade, auf die wir uns begeben können, wenn wir mit dem Du-Ohr zuhören. Der erste Pfad, der mündet in einer, ich sage mal, wohlwollenden Akzeptanz. Das heißt, ich erkenne das Fremde an, das Andersartige vielleicht auch, weil mir der andere wichtig ist und ich ihn verstehen möchte mit seinen Bedürfnissen und mit seinen Wünschen. Das ist, wenn man den Kommunikationspsychologen Schulz von Thun jetzt hier einschalten würde, der würde jetzt sagen, das ist der Weg vom Verstehen zum Verständnis bis hin zum Einverständnis. Ja, also wir versuchen den anderen zu verstehen, wie, in welcher Welt ist das, was er denkt, wahr. Wir versuchen Verständnis dafür zu entwickeln und vielleicht sogar einverstanden zu sein am Ende. Das ist der eine Pfad. Der andere Pfad ist deshalb so spannend, weil man hier vorgibt, und der Fokus liegt hier jetzt auf Vorgeben. Wir geben vor, dass wir das verstehen wollen. Und wir wollen es auch verstehen, mit dem großen Unterschied, dass man bei dieser Art des Zuhörens nicht auf Akzeptanz aus ist oder sogar auf Einverständnis, sondern dieses Nachvollziehen wollen von einer anderen Haltung ist uns nur deshalb von Nutzen, um hinterher mit dem Akt des Urteilens wieder auf Distanz zu gehen. Ja, also wir fragen jemanden, sag mal, wie kommst du eigentlich darauf? vielleicht auch, um die Argumente nachvollziehen zu können. Erklär mir doch mal, warum hast du diese Entscheidung getroffen? Warum setzt du dich für dieses und jenes ein? Warum lehnst du dies und jenes ab? Und dann erklärt uns der andere das. Wir hören auch mit dem Du-Ohr zu. Ja, also wir versuchen, die Perspektive des anderen einzunehmen. Wir versuchen, die Argumentation nachzuvollziehen, um sie dann gegen den anderen zu verwenden. Und da mache ich jetzt mal eine kurze Pause, weil das ist wichtig. Das Zuhören ist an dieser Stelle eine Avance. Ja, das ist ein kommunikativer, ich sag mal Trick, bei dem wir nur scheinbar an den Motiven des anderen interessiert sind. Eigentlich, und das ist die Intention des Gesprächs und der Frage, wollen wir ihm aber nur klar machen, wo er falsch liegt. Der Bernhard Pörksen beschreibt es mit einem ganz schönen Satz, den ich jetzt einfach hier mal ablese. Wir wollen den Triebkräften des Handelns auf die Spur kommen, aber ohne Sehnsucht nach Horizonterweiterung. Das kann man doch gar nicht mehr schöner sagen. Was soll ich jetzt da noch hinzufügen? Also wir wollen den Motiven auf die Spur kommen, warum jemand anderes das auf eine bestimmte Art und Weise tut. Aber wir haben keine Sehnsucht in uns, unseren Horizont wirklich zu erweitern und wirklich die Bereitschaft mitzubringen, aus dem Gespräch als ein anderer herauszugehen, als der, der man vorher war. Und zwar nicht im Sinne von, jetzt kenne ich deine Argumentation, jetzt widerlege ich dich, sondern jetzt kenne ich deine Argumentation und sie bereichert jetzt mein Repertoire. Sie bereichert jetzt meinen Horizont und meine Perspektiven. So, und das ist der Punkt, an dem ich mit meinen Seminarteilnehmern in den letzten Wochen oft hängen geblieben bin, weil sie mich gefragt haben, ja, aber nee, ich interessiere mich doch für den anderen, ich will das doch wirklich wissen. Warum passiert es mir, dass der andere so oft denkt, ich täusche das nur vor oder der nimmt mein Interesse gar nicht wirklich ernst. Ja, der weicht den Gesprächen aus, der antwortet mir nicht, die unterstellen mir, dass ich nur wieder einen Streit anfangen möchte. Und ich glaube, die Antwort liegt genau darin, weil wir ja nicht nur uns um, wie soll ich jetzt sagen, es geht ja nicht nur darum, eine Frage rhetorisch brillant zu formulieren, zu sagen, so mit dieser Frage, wenn ich die so stelle, das ist der Idealtyp einer Frage, da wird sich niemand angegriffen fühlen. Diese rhetorische Finesse, die gibt es nicht. Es gibt sie schlichtweg nicht, weil, und das ist der wichtige Grund, und den versuche ich immer und wo es geht, in meiner Arbeit zum Ausdruck zu bringen. Beim anderen kommt ja nicht nur deine Sprache an, es kommt ja auch deine Haltung an. Und in dem Moment, in dem dieser Mensch spürt, du meinst es eigentlich nicht ernst mit mir, dein Interesse ist vorgetäuscht, sobald ich gleich eine Antwort gebe, stellst du mich wieder in Frage, versuchst meine Argumentation auseinanderzunehmen, nutzt die Sachen, die ich gesagt habe, gegen mich, dann verlieren Menschen die Lust daran, Gespräche mit dir zu führen. Das ist einfach so. Und zwar nicht, weil du jetzt die Begrifflichkeit warum genannt hast, mit der ich eingestiegen bin, die macht's nicht besser, ja. Aber das ist dann im Endeffekt gar nicht der ausschlaggebende Punkt, warum jemand die Bereitschaft nicht mitbringt, ins Gespräch zu gehen. Die spüren einfach, dass wir es nicht ernst meinen, dass wir zwar mit dem Du-Ohr zuhören, dass wir aber nicht auf dem Pfad sind, zu Verständnis zu kommen, sondern dass wir auf diesen zweiten Pfad abgebogen sind, wo es uns nur darum geht, die Antwort des anderen zu nutzen, um selbst ein Urteil zu fällen. Ja, und das kann man selber einfach mal überprüfen, wenn ich mein Kind frage und sage, sag mal, mich interessiert jetzt wirklich, wie kann man in diesem Chaos, das in deinem Zimmer herrscht, eigentlich noch was finden? Da kann jeder mal für sich selbst überlegen, wie ernsthaft interessiert ist man an der Antwort auf diese Frage? Und wie sehr ist man auch bereit, diese Antwort dann zu akzeptieren? Wenn mein Kind jetzt sagt, ich will in dem Chaos gar nichts finden, ich habe auch noch nie das Bedürfnis gehabt, was zu finden, ich vermisse auch nichts, dann müssten wir uns eigentlich mit dieser Antwort zufrieden geben. Und sagen, ach, das ist ja spannend, jetzt habe ich die Perspektive kennengelernt, scheint offenbar für den anderen kein Problem zu sein, dann ist es erledigt. Und doch tun wir ja was? denkt gerne mit, reflektiert euch. Ich weiß, was ich tue. Ich gehe dann eine Woche später wieder hin und sage, das kann doch nicht sein, dieses Chaos hier. Wann räumst du denn endlich dein Zimmer auf? Also wir haben es innerlich gar nicht akzeptiert und können deswegen auch nicht davon ablassen. Und das ist die Idee hinter diesen beiden Formen des Zuhörens. Einmal mit dem Ich-Ohr, wo ich gar nicht bis zu dem anderen vordringe, weil ich das Gesagte nur durch meine Brille sehe. Und das Du-Ohr, wo ich mich zwar auf den anderen einlasse, aber immer noch die Frage bleibt, höre ich zu, um Verständnis aufzubauen, um nachvollziehen zu können, um Einverständnis vielleicht sogar zu signalisieren, oder höre ich zu, um hinterher die Argumente des anderen zu nutzen, und zwar gegen ihn. So, das mal als kleiner Einblick in meine Gedanken und in aktuelle Fragestellungen meiner Teilnehmer. Ich brauche euch jetzt ein bisschen, und zwar in folgender Hinsicht. Das eine ist, ihr müsst mir bitte, also das ist jetzt mehr eine Bitte als eine Aufforderung, ein bisschen Feedback geben zu solchen, ich sage mal, Solo-Folgen. Ich habe nämlich doch immer wieder Gedanken, die ich gerne mit euch teilen möchte und die für so kurze Reels oder LinkedIn oder Instagram-Videos einfach zu lange sind, so wie die Session heute. Gebt mir bitte ein Feedback, ob das eine Hilfestellung für euch ist oder ob ihr sagt, oh nee, da habe ich noch 5 Minuten abgeschaltet, weil ich entweder nicht mitbekommen bin oder weil das Thema nicht spannend war oder. Also, das Feedback wünsche ich mir. Und dann könnt ihr mir einen Gefallen tun. Und das ist wirklich etwas, worum ich sehr selten bitte, was aber dennoch ganz, ganz wichtig ist, damit die Menschen, wenn dieser Podcast denn nun ein Mehrwert ist, das dürft ihr entscheiden, damit er gehört wird, würdet ihr bitte, wenn ihr in einer freien Minute Zeit habt, vielleicht sogar jetzt direkt im Anschluss, eine Bewertung schreiben für diesen Podcast. Das geht auf Apple Podcasts ganz einfach. Da gibt man eine Sternebewertung ab. Da klickt ihr einfach auf 1 bis 5 Sterne, je nachdem, wie euch der Podcast gefällt. Und dann schreibt ihr einen Satz dazu. Wenn ihr das für mich machen könntet, wäre das großartig. Auf Spotify könnt ihr das auch machen. Da gibt's einfach, glaube ich, auch 5 Sterne. Da könnt ihr einfach draufklicken und den Podcast bewerten. Und ansonsten, wenn ihr jemanden wisst, von dem ihr sagt, das wäre doch vielleicht eine Hilfestellung für ihn oder sie, leitet ihm den Link zu dieser Folge weiter, sprecht darüber und vor allem, und das ist mir wichtig, sprecht auch mit mir darüber. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesen Themen sagt. So, danke euch fürs Zuhören, fürs Mitdenken und dann sehen und hören wir uns in 2 Wochen wieder zurück im Denkraum. Ciao, ciao.